Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS2 Reflexe. EM2N, hinter diesem etwas merkwürdigen Kürzel stecken die beiden Architekten Matthias Müller und Daniel Nigli. Mit architektonisch selbstbewussten Gesten und robusten Lösungen haben die beiden auf sich aufmerksam gemacht. Sei das etwa beim Staatsarchiv in Liestal, sei das beim Theater 11 in Oerlikon. Die ETH widmet dem Zürcher Architekturbüro nun eine Ausstellung und ein Buch. Und für ihre Reflexesendung hat Karin Salm die ebenso erfolgreichen wie unerschrockenen Architekten in Zürich besucht.
Matthias Müller und Daniel Nigli haben sich vor 12 Jahren zum Architekturbüro EM2N zusammengetan. Was einmal klein begonnen hat, zeigt sich heute als erfolgreiches Büro mit rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zurzeit an 16 Projekten und Aufträgen arbeiten. Zum Beispiel an einem riesigen Schulkomplex in der mongolischen Wüste, zum Beispiel an der ehemaligen Toni-Molkerei in Zürich, die für 370 Millionen Franken in eine Hochschule der Künste verwandelt wird. Matthias Müller und Daniel Nigli sind nicht nur erfolgreich, das Duo liebt die große Geste. Nicht nur in der Architektur, sondern auch in der Ausstellung an der ETH. Hier in der mächtigen Halle im ETH-Hauptgebäude präsentieren die beiden Modelle ihrer Projekte. Es sind nicht irgendwelche zusammengeschusterten Pappkisten, sondern wirklich sorgfältig gefertigte Modelle, kleine und große Preziosen. Eine Parade von Kostbarkeiten, die ungeschützt hier ausgestellt sind und darum immer wieder durch allzu neugierige Besucher lädiert werden. Zwei Dinge drücken Matthias Müller und Daniel Nigli damit aus. Sie mögen erstens das Risiko und nehmen in Kauf, dass das eine oder andere Modell Schaden nimmt. Und sie singen zweitens ein Loblied aufs Modell als Arbeitsinstrument.
Wenn Sie durch unser Büro durchlaufen, werden Sie überall Modelle sehen. Verschiedenste Modelle, angefangen von Foam-Modellen, Volumen-Modellen, über Innenraummodelle, über Fassadenmodelle bis hin zu Präsentationsmodellen, die für die Kommunikation von Projekten wichtig sind. Und an der ETH sind das jetzt schwergewichtig natürlich Kommunikationsmodelle. Das sind Modelle, die wir in Auftrag gegeben haben, um zum Beispiel einen politischen Prozess zu begleiten. Aber man kann sagen, das Modell ist für uns in der Arbeitsweise absolut zentral. Wir entwickeln Sachen am Modell, wir vergleichen am Modell, wir argumentieren am Modell. Fast mehr wie mit dem Skizzenstift agieren wir mit dem Japanmesser. Schneiden weg, kleben dran, ändern am Modell.
Es ist auch so, dass die neuen technologischen Möglichkeiten des 3D-Renderings und so, das auch nicht ablösen werden, denke ich, in Zukunft. Ich glaube, das Modell wird immer einen unheimlich großen Stellenwert haben. Klar ist es so, dass wir alle neuen technologischen Möglichkeiten nutzen, aber wir haben festgestellt, dass das Modell absolut unablässig ist für unsere Arbeit. Eben schon das Überprüfen des Raumes, das gelingt am besten immer noch im Modell.
Also das heißt, auch Sie als versierter Architekt können sich diese Räume, obwohl Sie ein ausgeprägtes räumliches Vorstellungsvermögen haben, am Schluss nicht wirklich alles ins Detail sich vorstellen?
Nein, das können wir auch nicht. Und es ist auch so, dass wir Räume auch erst im Modell natürlich entwickeln. Also wir optimieren Räume, wir verbessern Räume, wir finden auch Dinge raus anhand des Modells. Wir lassen uns auch gerne überraschen von Modellen. Es ist ja nicht so, dass wir in unserem Kopf quasi einen Raum komplett zusammensetzen können. Ein Raum ist viel zu komplex. Es würde mich überraschen, wenn jemand irgendwie behauptet, er kann einen Raum absolut in allen seinen Facetten quasi in seinem Kopf denken. Ich denke, das Licht bis hin zur Akustik, das findet man nur im Modell raus.
Und Sie würden einfach nochmal sagen, das finde ich interessant von der Behauptung, oder? Also, dass Sie sagen würden, dass kein Mensch sich aufgrund von Plänen, Renderings, Computerzeichnungen sich wirklich einen Raum vorstellen kann. Weil es gibt ja so die Vorstellung, dass Mozart seine Sinfonien gehört hat und dann aufgeschrieben hat. Gut, wir wissen nicht, ob sie dann wirklich so geklungen hat, wie es bei ihm im Kopf war, aber Sie sind quasi keine kleinen architektonischen Mozarts.
Ich würde mich nicht als architektonischen Mozart bezeichnen. Nein, ich glaube wirklich, dass der Raum auch erst dann wirklich erfahrbar ist, wenn man sogar dann eins zu eins hineingehen kann. Also wir haben eine Vorstellung im Kopf natürlich vom Raum, aber der muss wieder überprüft werden. Ja, auch Mozart muss sich das dann nachher niederschreiben und spielen, hat dann wahrscheinlich auch Änderungen vorgenommen und hat dann vielleicht hinten noch ein kleines Piccolo einfließen lassen, was auch immer, weil da hat was gefehlt. Und diese Feinabstimmung, die passiert natürlich zuerst im Modell. Und es kann dann auch gut sein, dass wir am Schluss den gebauten Raum sehen und denken, das stimmt trotzdem noch nicht ganz. Auch dann, wenn es dann wirklich 1:1 dasteht, kann es immer noch sein, dass diese Simulation im Modell nicht völlig überzeugend war.
Ja, Daniel hat recht. Ich kann mich an eine ganz unschöne Szene erinnern, wo wir beim Theater 11 durch die Räume durch sind und anschließend kam die Betonfräse und hat noch ein paar Fenster gefräst und einen Deckenvorsprung zurückgenommen und so weiter. Das war dann Modellbau im Maßstab 1:1.
Matthias Müller und sein Büropartner Daniel Nickli schrecken also auch davor nicht zurück, Fehler zuzugeben. Das Theater 11 in Oerlikon haben sie nach der Erweiterung in ein gefalztes Lochblech verpackt. So verpackt kann sich das Gebäude im heterogenen Zürcher Quartier neben Messe, neben großen Wohnblöcken und kleinen Reihenhäuschen bestens behaupten. Und nachts wird aus dem Theater 11 eine wunderbare Laterne, wenn die Fenster hinter der Lochfassade hervorleuchten. Aus Fehlern lernen, unkompliziert und mutig reagieren, hinter Problemen und Zwängen die Potenziale wittern. Daniel Nickli spricht vom Abenteuerlichen in der Architektur.
Wir möchten am Morgen eigentlich aufstehen und nicht wissen, was der Tag uns bringt. Also es wäre nichts Schlimmer, wie wenn wir am Morgen aufstehen und wissen, jetzt machen wir nochmal ein Projekt, das gleich aussieht. Also dieses Abenteuerliche, diese Lust auf immer Neues, die treibt uns natürlich auch an. Und das ist vielleicht dann der Vorteil eines größeren Büros. Wir haben mehr Projekte, wir haben die Möglichkeit, immer neue Projekte in Angriff zu nehmen. Und Roger Dina hat beispielsweise gesagt, wenn er morgens aufsteht, hat er einen leeren Kopf. Das möchten wir in einem gewissen Sinne auch haben, diesen leeren Kopf, nicht diese völlige Prägung, dass man weiß, was man macht, sondern eben diese Lust, quasi Neues zu machen. Also in dem Sinne ist es natürlich abenteuerlich.
Jetzt verstehe ich das nicht, jeden Morgen einen leeren Kopf zu haben. Architektur ist ja letztendlich auch so ein ganz langsames Geschäft. Also Sie haben nicht heute die Idee und übermorgen steht das Haus, sondern Sie haben heute die Idee für einen Wettbewerb, dann gibt es vielleicht eine Nachbearbeitung und dann steht das Haus nach Einsprachen oder das Gebäude erst in 10 Jahren, oder? Also und wo ist jetzt hier das Abenteuer?
Also es ist klar, dass es ein langer Prozess ist, dass wir quasi an vielen Projekten immer arbeiten, aber ich möchte einfach nicht, dass wir quasi in so Mechanismen verfallen, dass wir eben, weil jeden Tag arbeitet man ja wieder an Problemstellungen, die bis ins Detail gehen natürlich, und auch da möchte man eben nicht in diesen Mechanismus verfallen, dass wir immer das machen, was wir schon gemacht haben, sondern immer eben auch wieder Neues ausprobieren. Natürlich nicht gute Lösungen jeweils verwerfen. Das ist auch ein evolutionärer Prozess. Man muss ja aufbauen, das ist ja auch sinnvoll. Es wäre ja absolut absurd, wenn man quasi den ganzen Rucksack vergessen würde und jeweils alles über Bord wirft. Aber trotzdem, also ich glaube, für uns beide ist es eigentlich wichtig, diesen Kopf frei zu halten, auch in gewissen, diese Distanz zu halten zu den Problemen.
Jetzt hat Daniel Nickli etwas gesagt, eben quasi auch, dass dieses Abenteuer, dieser Zwang ein Antrieb sein kann. Das klingt ja fast auch paradox, weil ein Zwang könnte einen auch lähmen, oder? Und kopfscheu machen und handlungsunfähig.
Das könnte es natürlich. Zwänge sind andererseits immer eine Herausforderung. Und wenn man, so wie wir, grundsätzlich positiv sich Herausforderungen stellt, also Probleme versucht positiv zu sehen, weil sie einen auf Unerwartetes bringen können, dann kann man sagen, Zwänge können einen dazu bringen, Projekte zu machen, die man sonst nicht machen würde. Also Projekte, die spezifischer werden, die mehr mit dem Ort zu tun haben, die mehr mit einem zum Beispiel finanziellen Problem zu tun haben, die entwickelt sind vielleicht aus terminlichen Zwängen. Wir müssen ein Haus bauen, das in 9 Monaten steht. Was kann das für eine Konstruktion sein? Das wird dann zum Beispiel vorgefertigtes Holz und das führt dann zu einer ganzen Kaskade von weiteren Entscheidungen. Also Zwänge, wenn man sie produktiv einsetzt, können die Architektur generierend sein. Muss nicht sein. Um Zwänge kommt man nicht herum. Mit Zwängen wird man konfrontiert. Und wenn etwas unausweichlich ist, versuchen wir, das Positive drin zu sehen.
Wenn der Ort diffus ist, der Kostendruck hoch und die Aufgabe komplex, dann scheinen Matthias Müller und Daniel Nickli zur Höchstform aufzulaufen. Dann finden sie Lösungen, die robust und eindeutig wirken. So wie sich das erwähnte Theater 11 in einem heterogenen Quartier in Zürich behaupten muss, so galt es für das Staatsarchiv in Liestal, ein Konzept und einen Ausdruck zu finden. Diese öffentliche Institution, die das kollektive Gedächtnis des Kantons Basel-Land aufbewahrt, liegt in einem kleinteiligen Wohnquartier. Eigentlich eine ganz unmögliche Konstellation.
Ja, wir haben eigentlich das Wettbewerbsprogramm insofern verletzt, als dass wir den bestehenden Bau, den es damals gab, entgegen den Wettbewerbsvorschriften quasi aufgestockt haben. Also wir haben eigentlich eine Organisationsform, wo Nutzung nebeneinander lagen, also die öffentliche Nutzung neben dem Archiv, haben wir umgedreht und gesagt, wir nehmen die öffentliche Nutzung auf das Archiv, auf das, auch auf das bestehende Archiv hoch, um eben visuell diesen Bezug zu suchen auf die andere Seite des Bahndamms, um diesem kollektiven Gedächtnis eben auch eine Adresse zu geben.
Also auch wieder das Risiko, etwas zu verletzen und dann etwas zu machen. Also das heißt, auch der öffentliche Raum ist oben, wo ich dann plötzlich so wie eine Königin thronen kann und einen Überblick habe, eben über dieses private Gelände. War das auch so ein bisschen die Überlegung?
Das war sicherlich eine der Überlegungen. Das Problem des Staatsarchivs in Liestal ist einfach, dass es auf der anderen Seite des Bahndamms, auf der schlechten Seite der Stadt liegt. Und ein Gebäude, das so eingeklemmt ist und überhaupt nicht sich entfalten kann, das geht dann in die Höhe. Und dieses nach oben gehen, das schafft die Adresse und das schafft auch die Würde, die so ein Archiv natürlich haben muss.
Unten ein kompakter, mehr oder weniger geschlossener Baukörper, oben eine gläserne Attika, wo sich den Besuchern und Nutzerinnen ein schöner Ausblick bietet. So sieht das Staatsarchiv in Liestal aus. Hier in Reflexe auf DRS2 soll gleich von einem anderen Projekt die Rede sein, in welchem das Zürcher Architekturbüro EM2N gezeigt hat, wie man mit wenig Geld, aber klarer Analyse und markanten Eingriffen große Wirkung erzielen kann. Der Bahnhof Hartbrücke vor dem Zürcher Hauptbahnhof ist zwar ein kleiner Bahnhof und für die Nutzer höchst unübersichtlich. Er gehört aber trotzdem zu den meistfrequentierten Bahnhöfen. Über diesem Bahnhof liegt eine vielbefahrene Transithochstraße. IM2N, das heißt Matthias Müller und Daniel Nickli, haben diesen verwirrlichen, unwirtlichen Ort nicht in ein lauschiges Paradies verwandelt, aber ihn mit nur 3 Millionen Franken klug korrigiert. Große Leuchterfischen entlang der Hochstraße geben an, dass sich unten ein Bahnhof befindet. Die Leuchterfischen unter der Brücke und eine klare Signaletik erzeugen das Gefühl einer Bahnhofshalle und die Räume im Innern der Station wurden aufgeräumt.
Wir haben uns gesagt, wenn man so wenig Geld hat, dann gibt es ein paar Setzungen. Die eine Setzung ist, wir müssen mit dem Vorhandenen bestmöglichst arbeiten. Diese Brücke, diese Hartbrücke, der Raum unter der Brücke, den mussten wir aktivieren. Wir haben das gemacht, indem wir die Vorplatzsituation geklärt haben, indem wir Verkehrsströme so gelegt haben, dass der Raum zwischen den Stützen betont wird, diese Stützen zur Geltung kommen. Eine zweite Sache war, wir haben gesagt, wir müssen Zeichen setzen. Und was ist die billigste Art, Zeichen zu setzen? Das sind große Panels, das sind Leuchtpanels, die man aufhängt, wie in der Werbung, wo man mit ganz einfachen grafischen Mitteln, mit ganz starken Setzungen eigentlich Räume aufspannt. Und die dritte These war die, dass wir gesagt haben, Farbe kostet am wenigsten. Also haben wir das Ding angestrichen. Und bei der Farbe, da haben wir auch gesagt, da knüpfen wir an was Bestehendes an. Die SBB hat ein sehr, sehr starkes CI, ein Corporate Identity, mit ganz wenigen starken Farben, dieses Weiß, Rot, Blau. Und wir haben diese Farben verwendet und mit diesen Farben eigentlich Räume geschaffen.
Ist ja eigentlich noch verrückt, es ist ja nicht, eigentlich ist nur ein ganz kleiner, popeliger Bahnhof, oder? Aber das ist, glaube ich, einer der 10 größten Bahnhöfe oder am meisten frequentierten Höfe in der Schweiz und da nur 3 oder gut 3 Millionen Franken investieren, um diesen Unort zu reparieren oder einen neuen Ort zu machen. Ist eigentlich eine verrückte Situation.
Ja gut, das ist natürlich eine kosmetische Operation, die wir hier gemacht haben. Der Bahnhof wird ja massiv noch an Bedeutung gewinnen, weil Zürich West ist natürlich ein Ort, der wächst. Das wird in absehbarer Zeit, werden da massive Investitionen fällig werden. Es war auch immer klar, dass das unsere Eingriffe eigentlich temporärer Natur sind. Es ist nicht so, dass das jetzt über die nächsten 10 Jahre so sein soll, sondern irgendwann müsste man da wirklich mit der großen Kelle anrühren.
Am Beispiel dieses Bahnhofs kann man eines der zentralen Probleme der Schweiz überhaupt diskutieren. Das sind die Überschneidungen der Kompetenzebenen. Der Bahnhof wird von der SBB bedient. Ich glaube, im Auftrag des Zürcher Verkehrsverbunds, der ZVV, die SBB haben aber kein Interesse daran gehabt, diesen Bahnhof zu bauen und haben gesagt, wenn die Stadt diesen Bahnhof möchte, muss die Stadt den bezahlen. Und so ringen da verschiedenste Gremien auf verschiedenen Ebenen und dieser Moloch wird immer mehr zu einem unentwirrbaren Haufen Spaghetti, weil eine ordnende Idee fehlt, weil es keinen Herr Bahnhof gibt, es gibt keinen, der sich da verantwortlich fühlt, der diese Pumpe, dieses städtische Herz, diesen Eintrittsort in dieses neue Quartier wirklich gestaltet. Und das ist in der Schweiz sehr häufig der Fall. In unserem föderalistischen System mit allen Vorteilen, die es hat, gibt es eben auch gewisse städtebauliche Probleme, die sich gar nicht adressieren lassen können, weil die zuständigen Leute fehlen.
Wenn EM2N, wenn Matthias Müller und Daniel Nickli an ein Haus denken, dann denken sie immer auch an die Stadt. Das haben sie bei der Aufwertung des Bahnhofs Hardbrücke, dem Eingangstor zum boomenden Stadtquartier Zürich-West getan. Das tun sie auch bei einem wirklichen Mammutprojekt. Für 370 Millionen Franken sollen sie auf dem Toni-Areal die riesige Milchverarbeitungsfabrik in die Hochschule der Künste verwandeln. Das ist ein enormer städtebaulicher Transformationsprozess. Eine Fabrik, so groß wie eine kleine Stadt, wird in eine Plattform für Bildung und Kultur umgeformt. Das sind Dimensionen, die das Vorstellungsvermögen strapazieren.
Das hat zum Zeitpunkt des Wettbewerbs vor ein paar Jahren unser eigenes Vorstellungsvermögen eigentlich auch überstiegen. Und wie Daniel vorher gesagt hat, war das einer der Momente, wo wir morgens ins Büro kamen und keine Ahnung hatten, was der Tag bringt, weil wir uns genau eben auch mit dem auseinandersetzen mussten. Es gibt in diesem Projekt ganz viele Ebenen von Zwängen. Einer zum Beispiel ist der, dass es eine Unschärfe gibt. Die Nutzer hatten zu dem Zeitpunkt vom Wettbewerb noch keine konkrete Ahnung, was sie dann im Jahr 2014 konkret unterrichten würden, ob die Masterstudiengänge so und so viele Studenten hätten und so weiter. Also so eine Unschärfe der Nutzung. Es gab ein wirtschaftliches Modell, wo man gesagt hat, der Kanton, der baut dieses Haus nicht selber, sondern er mietet es. Und es gibt natürlich diese architektonische Herausforderung dieses riesigen Gebäudes, die Frage, wie wird das ein Moloch negativ gesehen oder ist das eine Chance, so stark zu verdichten? Da ging es darum, Adressen zu schaffen, da ging es darum, in diesem Gebäude Nutzungen zu verorten, auffindbar zu machen, das Gebäude so zu strukturieren, dass es wie eine kleine Stadt funktioniert, wie Sie gesagt haben.
Und wie handhabt man so etwas, eben dieser Moloch, und wie steuert man das?
Zuerst war es für uns nicht ein architektonisches Problem, sondern ein urbanistisches Problem. Also wir haben eigentlich Städtebau betrieben in einem Haus drin. Mit diesem Programm sind ja auch bis 5000 Leute, die im Schluss da drin leben, arbeiten, wohnen werden. Und das ist ein kleines Dorf, also ich meine von der Größe her. Und entsprechend haben wir praktisch mit den Mitteln des Städtebaus dieses Haus bearbeitet. Also wir haben gesagt, wir haben Straßen, wir haben Plätze, wir schaffen Quartiere, um dieses Haus in den Griff zu kriegen, um eben auch dieses Programm und die Volatilität des Programms antizipieren zu können. Also eben diese Frage, Masterstudiengänge, kommen die nicht? Das ergibt sich alles auch jetzt noch. Wir sind ständig dran, Dinge zu ändern. Aber dieses städtebauliche Gerüst, das bleibt stabil, das ändert sich nicht. Um dieses herum wird das ganze Programm ständig hin und her geschoben. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass dieses Haus auch funktionieren kann, auch auf die 30 Jahre überhaupt, weil diese Hochschulen, die werden sich ja ständig entwickeln. Es ist ja nichts, was stehen bleibt. Und man muss dann wirklich diese Häuser offen denken, also wirklich ein urbanistischer Ansatz.
Also wenn ich es Ihnen zuhöre, spüre ich eine Lust an diese Herausforderungen, aber ich spüre oder höre von Ihnen her auch, dass Sie quasi das immer herunterbrechen müssen auf das absolut Wesentliche und verstehen, was sind eigentlich die Probleme, was muss dieses Haus, was muss dieses Dorf, was muss diese Stadt in der Stadt leisten. Also ständig eine Grundlagenarbeit, die Sie zu leisten haben.
Das ist so, ein Projekt zu machen bedeutet, in allererster Linie mal rauszufinden, um was geht es eigentlich. Im Wettbewerb machen wir das häufig so, dass wir uns fragen, ja, was ist die Aufgabenstellung? Wir kriegen ein Raumprogramm, wir kriegen eine Aufgabe zu lösen, aber ist denn das die eigentliche Aufgabe? Und häufig besteht die Arbeit zuerst mal draus, für uns die Aufgabe neu zu definieren. Beispielsweise, wenn wir einen Wohnungsbau bearbeiten, geht es darum, ja, an dieser Stelle, was gibt es für ein Angebot an Wohnungen, was wäre sinnvoll, an diesem Ort, was wäre in 20 Jahren sinnvoll, wo geht der Trend hin generell im Wohnen, was wären neue Potenziale im Wohnen, und so wird es sehr schnell grundsätzlich. Und aus dieser grundsätzlichen Betrachtung kann man natürlich dann wieder zurückkoppeln auf das konkrete Projekt und kann Postulate ableiten. Und diese Postulate, die versuchen wir dann mit unseren Projekten bestmöglichst einzulösen.
Ich überlege mir einfach, wenn man mit Leuten spricht und man über Architekten spricht, dass ganz häufig so die Meinung ist, ja, die sitzen da und machen schöne Zeichnungen und so aus dem eleganten Handgelenk heraus. Oder? Und was Sie jetzt schildern, ist ja eine, das Handgelenk, das kommt dann irgendwann mal ganz, ganz spät.
Ich glaube, wir arbeiten uns eigentlich an der Stadt ab. Das heißt, das Programm ist ein, wenn man das jetzt böse formuliert, ein weiterer Zwang. Aber das Raumprogramm ist nicht das Einzige, was wir haben. Wir haben die Stadt. Also wir haben eine größere Entität, die natürlich genauso für uns relevant ist, wie jetzt das spezifische Objekt, das wir machen, in diesem Zeitpunkt der Aufgabe. Und entsprechend nehmen wir das Raumprogramm quasi als eine Rahmenbedingung dazu. Geschichte der Architektur, der Ort, der Kontext, ganz viele Dinge, die spielen da natürlich dann mit hinein. Und entsprechend ist es am Anfang natürlich sehr stark eine analytische Geschichte, wenn man Architektur betreibt. Und wenn wir da zurück auf die Zwänge kommen, was uns einfach interessiert ist, wenn man Zwänge hat, das führt einfach dazu, dass man Entscheide treffen muss. Beispielsweise finanzielle Zwänge sind oft gut, wenn man dann Prioritäten setzen muss, auch die Bauherrschaft im Übrigen. Man kann da nicht einfach alles haben, sondern muss irgendwann mal sagen, ich will das und das ist mir wichtig. Und entsprechend versuchen wir für all diese verschiedenen Punkte eben die so weit zu treiben, dass wir am Schluss sagen können, wenn wir die zusammenfassen zu einem Konzept, dann entsteht so eine Art von einem determinierten System, wo sich alle Dinge bedingen in einem gewissen Sinne.
Jetzt frage ich mich, wenn wir hier in Reflexe eben über Ihr Büro EM2N sprechen, Ihre architektonische oder Ihre Arbeitshaltung, Ihre Methoden, frage ich mich, was ist denn für Sie Architektur? Ist das Handwerk oder ist das mehr Wissenschaft? Ist das Kunst? Was ist es, Matthias Müller?
Also Architektur, das ist ja das Schöne daran, das ist alles. Das ist allumfassend, das ist ganz viele Werkzeuge in einem gebündelt, das ist soziologisch, das ist Form, das ist Ausdruck, Stimmung, da gibt es ganz viel, das aus dem Bauch kommt, aber es gibt auch das Geld. Zur Arbeitsweise, Sie haben sicher recht, wenn Sie vermuten, dass wir wenig zeichnen. Wir sitzen nicht da mit dem dicken Bleistift den ganzen Tag und produzieren Formen, sondern wir wägen häufig ab, wir vergleichen, wir erkunden im Modell oder mit Skizzen oder mit schnellen CAD-Zeichnungen ganz viele Varianten und unsere eigentliche Arbeit ist dann die, diese Varianten argumentativ miteinander zu vergleichen, die Potenziale herauszuschälen. Wir sitzen häufig mit unserem Team vor der Wand, da hängen 15 verschiedene Ideen, Optionen und wir diskutieren die Vor- und Nachteile. Nicht um dann eine auszuwählen, sondern um eine Art Synthese zu bilden, um dann verschiedene Sachen ineinander überzuführen. Und so ist der Entwurfsprozess bei uns natürlich ein zeichnerischer, aber häufig eben auch ein argumentativer. Das ist sicherlich eine andere Arbeitsweise als ein Autorenarchitekt, der da sitzt mit der Skizzenrolle und dem dicken Bleistift und Meisterwerke skizziert.
Wir haben immer wieder darüber diskutiert, ist Architektur eine autonome Disziplin? Also es war lange etwas, was wir gesagt haben, nein, Architektur ist keine autonome Disziplin. Es ist eine sehr vernetzte Disziplin, wo ganz viele Dinge hineinfließen. Und trotzdem glaube ich, dass wir in den letzten Jahren dazu gekommen sind, zu sagen, Architektur hat natürlich autonome Züge, weil es hat Dinge, die Architektur zu Architektur machen. Das ist der Raum. Also Architektur ist eine Raumkunst. Und unser Mittel ist Raum am Schluss. Wir diskutieren zwar sehr oft nicht über diese Dinge, aber schlussendlich interessiert uns natürlich der Raum. Und das ist etwas, was der Architektur eigen ist. Es gibt keine andere, auch künstlerische Disziplin, die sich wirklich mit diesem Thema des Raums auseinandersetzt. Das ist sicherlich eine Bedingung, die uns unheimlich fasziniert und an der wir auch arbeiten wollen. Es ist einfach so, dass wir relativ wenig darüber sprechen. Aber am Schluss benutzt der Mensch Architektur, er bewegt sich im Raum. Und das ist das, was Architektur ausmacht.
Jetzt haben Sie gesagt, es gäbe fast keine anderen Disziplinen, die mit Räumen arbeiten. Kommen in den Sinn, Landschaftsarchitektur arbeitet natürlich auch sehr stark mit Räumen. Da ist mir aufgefallen, dass Sie hauptsächlich mit dem Büro Schweingruber und Zulauf, respektive Zulauf und Schweingruber arbeitet. Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen, respektive warum ist diese Treue in dieser Partnerschaft, möchte ich sagen, oder in dieser Kooperation?
Warum wir immer wieder mit Schweingruber Zulauf zusammenarbeiten, das hat damit zu tun, dass wir der Meinung sind, dass diese Leute die Stadt sehr gekonnt, sehr intensiv lesen. Und wir arbeiten vor allem mit ihnen an städtebaulichen Fragen. Uns geht es darum, dieses Ineinander-Hineindenken von Innen- und Außenraum konkret zu diskutieren mit Landschaftsarchitekten. Die Außenräume formen die Gebäude formen die Außenräume. Wir fänden es falsch, wenn der Architekt käme und sein Gebäude auf die Parzelle setzt und dann einfach den Garten verhübschen lässt. Das passiert leider viel zu oft. Und darum ist diese Zusammenarbeit mit den Landschaftsarchitekten auch im Wettbewerb für uns sehr wichtig. Also wenn Projekte noch sehr weich und flüssig sind, wenn noch sehr viel verändert werden kann, dann wird sehr intensiv diskutiert. Und so sind auch unsere Entwürfe häufig, ja, fast esoterisch ausgedrückt, ein Yin und Yang. Also es sind die Energien des Außenraums und des Volumens des Gebäudes, die versuchen, miteinander eine Synthese einzugehen.
Gut, ich würde auch Landschaftsarchitektur nicht als eine andere Disziplin bezeichnen. Also für mich sind natürlich Architektur und Landschaft natürlich so eine Disziplin, so im größeren Sinne. Ich meine, der Architekt beschränkt sich ja nicht auf das Objekt, sondern der Architekt hat genauso Verantwortung für den Umraum. Und entsprechend ist das für uns einfach eine lebensnotwendige Zusammenarbeit mit diesen Spezialisten, die sich natürlich dann eher um den Lehrraum kümmern. Wir kümmern uns sehr oft eher um das Volle. Aber trotzdem ist es natürlich diese Kondition der Stadt heute, die an der Peripherie, die ganze Frage des Landschaftsraumes, der Zersiedelung, ist eigentlich nicht mehr eine Frage des Vollen, sondern eine Frage des Leeren. Und da müssen sich die Architekten genauso drum kümmern wie die Landschaftsarchitekten. Aber es ist eine Disziplin schlussendlich.
Ich mag mich an ein Symposium erinnern, wo Jacques Herzog, ich kann es jetzt nicht genau zitieren, oder, aber einfach gefunden hat, für Landschaftsarchitekten, eigentlich müsst ihr euch als Landschaftsarchitekten des Gewichtes eurer Disziplin bewusst sein. Eigentlich könnte man alles als Landschaft sehen. Würden Sie so weit gehen wie Jacques Herzog, eben, den ich vielleicht nicht hundertprozentig richtig zitiert habe, aber so dem Sinn nach?
Das ist so. Es gab in den letzten 10 Jahren gab es eine unheimliche Aufwertung dieser Disziplin. Das ist absolut notwendig und zwingend. Es ist vielleicht eher eine Art von Umdenken in der Gesellschaft, dass man jetzt über diese Probleme spricht. Also man spricht jetzt wieder, man hat das auch früher schon gemacht, aber jetzt spricht man wieder über das Problem der Raumplanung und entsprechend kommt diese Disziplin natürlich eine sehr große Bedeutung zu.
Ich würde da aber nicht bei den Landschaftsarchitekten Halt machen. Wo ich viel mehr Potenzial noch sehe, ist in der Infrastrukturplanung. Was wir in der Schweiz versäumen, ist unsere Infrastrukturen, die S-Bahn-Netze, die Autobahnnetze, die großen Transferien wie Hauptbahnhöfe, die sinnvoll zu planen und vor allem auch die Rückkopplung zu bedenken. Wenn wir Infrastrukturen setzen, dann erzeugen wir Potenziale. Dann entsteht Siedlungsdruck. Und das wird viel zu wenig räumlich rückgekoppelt. Es werden zwar S-Bahn-Netze geplant aufgrund von Anforderungen von Gemeindepräsidenten oder es wird gesagt, hier braucht es eine neue Linie, aber ob die wirklich wünschenswert ist, ob der Siedlungsdruck auch sinnvoll umgesetzt werden kann, der dadurch entsteht, das ist eine planerische Frage. Und da sind wir viel zu sehr in den Einzeldisziplinen tätig. Da fehlt eine Art vernetzende Sicht, also es fehlt eine Art Städtebau des Landes.
Das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, die wir haben, dieser Föderalismus, der quasi diese Partikularinteressen praktisch ad absurdum treibt. Da müsste mal eine fast hoheitliche Sicht der Landesentwicklung stattfinden können. Solange wir quasi über Gemeindegrenzen hinweg so was kleine Königreiche haben, wird das natürlich ein Riesenproblem sein. Also die politische Herausforderung, die schätze ich als fast die größte ein, um Fortschritte zu machen in der Raumplanung.
Karin Salm unterhielt sich mit den beiden Zürcher Architekten Matthias Müller und Daniel Nigli, die gemeinsam das Architekturbüro EM2N betreiben. Die Ausstellung über sie an der ETH ist noch bis zum 28. Januar zu sehen. Das Buch mit dem Titel EM2N sowohl als auch ist im GTA Verlag erschienen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.